Herzlich willkommen bei Artist on Air. Heute mit dem Co-Founder und CEO von Plancraft, Julian Wiedenhaus.
Wir haben eigene Scores gebaut, wo wir sagen, okay, was sind denn mögliche Indikatoren dafür, dass wir sagen, ein Kunde, der nutzt die Software so vollumfänglich in dem Paket, was er gebucht hat, der ist quasi komplett am oberen Limit. Wenn der jetzt schon alles nutzt, was der zur Verfügung hat, in sehr hoher Regelmäßigkeit, dann haben wir doch ein hohes Potenzial, dass wir dem, wenn wir sagen, hey, willst du nicht jetzt das nächste Feature im höheren Paket eigentlich auch nutzen? Die Wahrscheinlichkeit, dass er dann sagt, ja, das macht eigentlich Sinn für mich, ist sehr, sehr hoch. Insofern nutzen wir auch solche Tools dann, um, ja, oder solche Mittel, um möglichst rauszufinden, wo wir das irgendwie tun können. Ist dann also eine Mischung aus Product-led, die Leute kommen alleine an diesen Paywall-Punkt und wir helfen so ein bisschen nach, zu sagen, guck mal, du wärst eigentlich noch besser aufgestellt und besser aufgehoben im folgenden Paket.
Ich habe mit Julian logischerweise in dieser Ausgabe viel über Software für Handwerksbetriebe gesprochen. Julian gibt uns Einblicke, wie man eigentlich eine SaaS-Company baut, die mit relativ kleinen ACVs arbeitet. Wir haben über 1.500 Euro ACV gesprochen und wie man dementsprechend eine effiziente Marketingmaschine baut. Außerdem hat Julian erklärt, warum 7 Tage für Sie der optimale Zeitraum für den kostenlosen Trial sind. Und ich denke, dass SaaS-Founderinnen und Founder in dieser Ausgabe sehr gut lernen können, wie man eine Nischenzielgruppe eigentlich identifiziert und anspricht, welche Strategien es bei der Preisgestaltung und bei der Expansionsstrategie gibt und warum es bei der Produktentwicklung so sehr darauf ankommt, was der Kunde eigentlich genau für ein Problem mit der eigenen Lösung lösen will und wie man das rausfindet. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören im Gespräch mit Julian Wiedenhaus, CEO von Plancraft, und mit mir, Janis Bandorski. Let's go!
Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
Hallo Julian, herzlich willkommen bei Artist on Air.
Moin aus Hamburg, grüß dich Janis.
Ja, moin zurück aus Berlin. Der Founder und CEO von Plancraft ist bei mir heute. Das heißt, wir sprechen über Software für Handwerker und Handwerkerinnen, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
100%.
Ja, warum brauchen die Software?
Ich glaube, genau wie jedes andere wirtschaftlich arbeitende Unternehmen geht es natürlich am Ende darum, dass man sich irgendwie gut organisiert. Und jetzt ist das Handwerk schon sehr, sehr charakteristisch dafür, dass du ja primär unterwegs auf Baustellen bist, um deine Arbeit zu verrichten. Du hast ja häufig keine eigene Produktionsstätte. Und wenn du das irgendwie alles organisieren möchtest, an unterschiedlichen Orten, dein Team, vor allem auch kleine Unternehmen, dann macht es natürlich Sinn, dass man sich möglichst effizient aufstellt. Und dann sind wir in der heutigen Zeit natürlich, kommt man am Thema Software nicht vorbei. Ja. Das heißt wirklich, um deinen Laden halt zu schmeißen, wie jedes andere Unternehmen auch.
Und was machen die Handwerksbetriebe dann ganz konkret mit Plancraft?
Man kann sich das eigentlich ganz schön vorstellen, wenn man jetzt so als Zuhörer, du hast irgendwie deine Wohnung und möchtest beispielsweise dein Wohnzimmer renoviert haben, ja, oder irgendwie andere Leistungen.
Heute früh um 7 waren die Handwerker da und haben Außenjalousien installiert.
Nehmen wir mal wirklich, okay, du willst vielleicht Balkon, Terrasse, irgendwie den ganzen gesamten Bereich einmal machen, ja, dann gehst du zum Handwerker und sagst, okay, mach mir doch mal ein Angebot fertig, was kostet der Spaß? Ich stelle mir das so ungefähr in die Richtung vor. Vielleicht hat man noch nicht alles ganz konkret. Das kommt ja auch immer darauf an, wie gut man denn selber im Planen ist. Und dann kommt der Betrieb raus, guckt sich das erstmal an, muss ja dafür im ersten Fall schon mal erstmal deine Kontaktdaten aufnehmen, erstmal deine initiale Anfrage, egal ob die per Mail, Telefon, WhatsApp oder sonstigen Kanal reinkam. Also quasi so den Lead, in dem Fall dich, dann ja auch erstmal verarbeiten. Da fängt es ja schon mit an. Dann vor Ort natürlich das alles irgendwie entweder fotografisch festhalten, irgendwelche Skizzen machen, vielleicht schon Produktvorschläge auch mitbringen. Da unterscheiden sich die Gewerke, ja, ein Fliesenleger, der hat dann häufig irgendwie, oder ein Maler, bestimmte Muster vielleicht auch dabei, wenn sie denn transportabel sind. Und macht dann entsprechend das Aufmaß, also vermisst quasi deine Jalousien. Ja, wie breit ist denn da das Fenster, was da abgedeckt werden muss? Wie viel Bauraum hat man denn da? Dann im Anschluss wird das alles irgendwie kalkuliert. Das heißt, der will dir ein Angebot schreiben. Ich glaube, da und ist
bis,
einer der.
Bis zu dem Schritt, den die du jetzt genannt hast, passiert das alles in Plankraft. Das heißt, werden da die Fotos gespeichert, die Maße, die potenziell benötigten Materialien, die ich für die Erstellung des Angebots brauche und so weiter?
Genau, also ich würde einmal den gesamten Prozess skizzieren, das, was auch alles irgendwie Teil von Plankraft geworden ist über die Zeit. Das heißt, jetzt als nächstes willst du ja wissen, was kostet der Spaß, und da ist ein großer Unterschied, vor allen Dingen so diese Bedeutung von Angeboten und diese zu kalkulieren. Es ist die Jalousie, der Einbau vielleicht nur einen Tag mit dem Elektromotor bei dir. Ja, da gibt es natürlich auch Gewerke, die deutlich größere Umfänge haben. Wenn man mal so eine Dachstuhlsanierung sich schnappt, das ist dann schon mehrere Wochen Arbeit. Da will natürlich gut durchkalkuliert sein, wie lange brauchen wir dafür, was kostet das Material, brauche ich gegebenenfalls auch die Unterstützung von anderen Gewerken, also Subunternehmern, zum Beispiel dem Maler, der am Ende nochmal zuspachtelt und drüber streicht, dem Elektriker. Ja, also sind ja immer unterschiedliche Gewerke auch bei kleineren Aufgaben schon mal beteiligt. Und das eben alles zusammenzupacken in so ein Angebot ist natürlich schon mal eine größere Komplexität. Also wenn ich sage, ich verkaufe Fußbälle bei Amazon, dann ist das Angebot, wenn ich 100 Bälle anfrage, da vielleicht ein Rabatt drauf kommt. Das war's dann aber. Ich habe ein Line-Item, und für deinen Jalousietausch kann es schon sein, dass mit den Malerarbeiten, Elektrikerarbeiten oder mindestens mal irgendwie 2-3 Seiten Dokument bekommst. Ne? Das heißt, diese Kalkulation anzustellen, ist dann für einen Handwerker schon mal ein Schritt, der kostet erstmal Zeit. Ja, und ich glaube, wenn man sich da besser aufstellt, das ist erstmal sehr, sehr wichtig. Da muss ich den Auftrag einplanen. Wann habe ich denn Kapazität? Welche Mitarbeiter sind wann im Urlaub? Viele Unternehmen sind ja auch einfach solo-selbstständig. Also plane ich nur mich selber auf und gucke, wann bin ich denn noch auf anderen Baustellen. Also diese planerische Perspektive, dann mache ich irgendwie die Durchführung, muss Leuten mitgeben, was muss denn gemacht werden? Also welche Bauteile verbauen wir? An welche Stellen kommen die? Das muss dann dokumentiert werden, am Ende vom Kunden abgenommen werden. Und am Ende will ich auch eine Rechnung schreiben, also ohne. Das brauche auch den Cash-Inflow dann von dir, lieber Janis, damit dann mein Betrieb auch weiterläuft. Und das ist im Grunde der gesamte Prozess, den ich dann in Plankraft abbilden kann.
Wer Julian hier zuhört und sich fragt, wie bezahlen die das eigentlich alles, der sei beruhigt, Plankraft hat gerade eine Series A, angeführt von Creandum, abgeschlossen. Creandum wird übrigens auch auf dem Artist Summit sein. Aber Venture Capital ist gar nicht die einzige und eventuell auch gar nicht die optimale Art und Weise, sein Unternehmen in jeder Situation zu finanzieren. Wir sehen es als unsere Aufgabe, GründerInnen alle Optionen aufzuzeigen, damit sie die richtige Wahl für ihr Unternehmen treffen können. Und eine solche Option ist Revenue-Based Finance. Und da kommt unser Partner Float ins Spiel. Also ganz egal, ob ihr euren Cash Runway verlängern oder in Wachstum investieren möchtet, Float bietet flexible Finanzierungsoptionen für all eure Bedürfnisse, ohne dass ihr dabei verwässert. Float ist vor allem unkompliziert. Das Onboarding ist super einfach und ihr bekommt Zugang zu einer Kreditlinie, die ihr ganz nach eurem Bedarf nutzen könnt. Das heißt, ihr zahlt nur für das, was ihr auch tatsächlich in Anspruch nehmt, sodass keine zusätzlichen Kosten auf euch zukommen. Außerdem macht Float eure Finanzierung zu einem absolut persönlichen Erlebnis. Ihr sprecht mit echten Menschen, die euch zuhören und individuell auf euch eingehen können und nicht nur mit automatisierten Systemen. Wenn ihr also auf der Suche nach einem Finanzierungspartner seid, der eure Bedürfnisse versteht, zuhört, dann trefft Janis, Cedric und das Team bei vielen von unseren Veranstaltungen und natürlich auch beim Artist Summit. Oder ihr schreibt Janis von Float eine kurze E-Mail an janis@gofloat.io. Janis ist J-A-N-N-I-S und GoFloat ein Wort. Besucht auch gerne mal gofloat.io und spielt da mit dem Rechner rum, um eure Optionen tatsächlich durchzuspielen. Okay, ja, ich habe mich tatsächlich für das Angebot entschieden, was ohne die zusätzlichen Gewerke auskommt. Nämlich, es gab ein Angebot mit, wir verlegen die Elektrik neu für den Motor und dann muss wieder gemalert werden und die Wand zugespachtelt werden. Oder wir machen das mit Solar und dann über Funk und dann können die Rollläden halt über Solar bedient werden. Und das war deutlich, deutlich effizienter. Und ja, aber da lagen zwei Angebote, genau wie du es beschreibst. Also diesen Prozess kenne ich aktuell letzte Woche oder vorletzte Woche wieder durchlaufen. Und von daher kann ich mir das gut vorstellen. Unterscheidet sich das großartig, welches Handwerkergewerk ich da jetzt habe? Oder kann ich Plankraft sowohl als Fliesenleger als auch als Maler als auch als Kücheninstallateur verwenden? Oder Tiefbauunternehmen, I don't know.
Genau. Das Schöne ist, dass wir quasi mit dem Fokus, den wir Plankraft haben, so ein bisschen eher auf der Unternehmensgröße unterwegs sind. Das heißt, unabhängig erstmal von meinem Gewerk durchlaufe ich eigentlich immer diesen Prozess. Beziehungsweise wir fokussieren uns auf die Gewerke, die halt diesen Prozess durchlaufen. Gegenbeispiel, ich bin ein Unternehmen, das quasi reinen Service-Charakter hat. Beispielsweise so ein Hausmeister oder Schlüsseldienst. Die schreiben in der Regel keine Angebote, weil die sagen, okay, das ist mein Standardpreis für Schlüsselaustausch oder Schloss austauschen und fahren dann raus und schreiben nur noch die Rechnung. Entsprechend weniger komplex ist dann dieser Prozess. Dafür natürlich deutlich höher in seiner Frequenz, weil ich dann viel, viel mehr Wohnungen anfahre, als wenn ich einen Tag auf der Baustelle bin, versus ich fahre 8 Wohnungen am Tag an. Ja, und dann unterscheidet sich so ein bisschen die Perspektive. Von dem einen ist eher so Projektmanagement, will ich es mal sagen. Ne? Also dieses Zusammenspiel von Gewerken, Materialbestellungen und Kalkulationen. Auf der anderen Seite habe ich eher so dieses Steuern von viele Termine abfahren und so ein bisschen diese People-Management-Richtung. Also wann sind meine Leute wo, auf welcher Baustelle, wer hat was eigentlich wo gemacht, um den Überblick da nicht zu verlieren. Da gibt es so diese beiden Ausprägungen. Grundsätzlich kann man alles mit Plankraft abbilden, aber wir kommen aus dieser gesamten Richtung der Angebotskalkulation, weil es einfach so, das ist, wo wir gesehen haben, da brechen sie die Kunden am meisten die Finger mit, am PC oder mit Stift und Papier.
Wie viel Mitarbeitende hat euer kleinster Kunde, wie viel der größte Kunde und was ist so der Sweet Spot?
Also kleinster Kunde sind ganz, ganz viele Solo-Selbstständige, die es auch teilweise im Nebenerwerb machen, also die vielleicht auch irgendwo angestellt sind und dann sagen, hey, ich kann mein Handwerk, kann ich auch nebenbei nochmal machen, sondern also 0% Umsatzsteuer nach Kleingewerbe. Unser größter Kunde, kann ich gar nicht auf die genaue Mannzahl heute sagen, der liegt irgendwo zwischen 50 und 100 Leuten. Das variiert auch, gerade im Handwerk hast du einfach auch eine Fluktuation, wer wird mitgezählt, weil viele beschäftigen natürlich auch Subunternehmer, die dann nur projektweise mal unterstützen, werden dann so als halber Mitarbeiter mitgezählt, aber Sweet Spot sind definitiv Betriebe so rund um 10 bis 15 Mitarbeitende, weil das eigentlich auch so der häufigste Case ist, so sagen wir mal so, der Durchschnittsbetrieb in Deutschland, der hat, je nachdem welcher Statistik man glaubt, irgendwas zwischen 8 bis 10 Mitarbeiter. Also man sieht sehr, sehr klein on average und das ist auch das, wo wir uns wirklich voll darauf fokussieren, denen das Leben so einfach wie möglich zu machen. Jetzt nicht unbedingt den Betrieb mit 100 Mann, sondern eben den vielen kleinen Betrieben.
Ja, jetzt sagst du schon ganz richtig, das sind viele, viele. Ich habe in Vorbereitung auf die Episode auch nochmal ein bisschen versucht, an Zahlen zu kommen. Bin darauf gestoßen, dass es in Deutschland knapp 600.000 Handwerksbetriebe gibt mit ungefähr 5,5 Millionen Menschen, die da arbeiten. Sind das auch so die Zahlen, mit denen ihr arbeitet?
Ja, ungefähr. Man muss da wirklich unterscheiden. Handwerk ist in Deutschland ein sehr weit gefasster Begriff, weil auch ein Friseur und ein Bäcker sind in Deutschland Handwerker, deswegen da gibt es knapp 1 Million Betriebe. Und dann, was man schaut, was so klassisch ist, wenn man an Handwerker denkt, dann denkt man ja eher an den mit Werkzeug auf dem Bau unterwegs seienden Personen. Da bist du so bei einer knapp über 500.000, also sehr, sehr nah an den Zahlen, ja.
Und sind Bäcker und Friseure denn in eurem ICP oder ist das zu weit weg?
Nein, auch die schreiben weder Angebote noch haben die eine Auftragsplanung und größere Materialbestellungen. Das sind einfach eher in dem Fall reine Service-Dienstleister oder produzieren, wie jetzt ein Bäcker. Deswegen fallen die nicht so an, weil die nicht diese Komplexität mehrerer Baustellen haben, also örtlich verteilter Wirkungsstätten.
Stehst du an einem entscheidenden Punkt mit deinem Internet- oder Softwareunternehmen? Überlegst du, einen Teil deines Business zu verkaufen oder möchtest du dein Unternehmen auf die nächste Stufe bringen? Dann solltest du jetzt besonders aufmerksam sein. Ich möchte euch heute Flex Capital vorstellen, einen Fund, der das Konzept von Private Equity völlig neu denkt. Flex Capital tritt genau da in Aktion, wo traditionelle Kapitalgeber an ihre Grenzen stoßen. Warum? Weil Flex Capital nicht nur Geldgeber sind, sondern Wegbereiter. Sämtliche Partner und die Mehrzahl der InvestorInnen hinter dem Fonds sind selbst SoftwareunternehmerInnen, die dein Business wirklich verstehen und entscheidend beim nächsten Wachstumsschritt unterstützen können. Mit Flex Capital erhältst du nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern einen ganzen Satz an operativen Werkzeugen und ein Expertenteam, das darauf spezialisiert ist, Unternehmen zu professionalisieren und gleichzeitig deren Effizienz, Profitabilität und den Marktwert zu steigern. Mit Flex Capital an deiner Seite kannst du als UnternehmerIn dein privates finanzielles Risiko deutlich reduzieren, dein Unternehmen von einem EBITDA von 1 Million zu 10 Millionen Euro und darüber hinaus skalieren und den Grundstein für deinen nächsten großen Exit legen, unterstützt von einem Team, das den Weg bereits mehrfach gegangen ist. Bereit für den nächsten Schritt? Dann besuch Flex Capital auf flex.capital und entdecke, wie Flex Capital mit euch gemeinsam euer Unternehmen auf das nächste Level bringen kann. Ja, okay, alles klar, gut. Dann haben wir ungefähr verstanden, wer in eurer Zielgruppe oder wer die Zielpersona ist und was die mit PlantCraft machen können. Als nächstes würde mich interessieren, wie ihr das bepreist. Jetzt haben wir nämlich verstanden, welchen Value er jemandem liefert. Und als nächstes interessiert mich natürlich, wie sieht die Zahlungsbereitschaft aus und wie habt ihr euer Pricing auch gestaltet?
Ja, also wir haben heute ein Pricing mit verschiedenen Paketen, so klassische T-Shirt-Sizes, SML, XL, heißt natürlich ein bisschen anders, zugeschnitten und orientieren uns dabei im Wesentlichen mal nach der Unternehmensgröße. Das heißt, wir haben eine Überschneidung von A, einmal Inklusivlizenzen und B, einmal bestimmten Features. Bei den Lizenzen unterscheiden wir im Wesentlichen, sagen wir mal, zwischen alles, was so Backoffice ist und quasi so Kalkulation und Planung macht und eben ausführendes Gewerk draußen, also Leute auf den Baustellen, Poliere, Gesellen etc. Und haben dann quasi dort diese Pakete entsprechend ausgestattet anhand der, ich sag mal, verschiedenen ICPs, die wir sehen. Beispiel wieder der Solo-Selbstständige ohne Mitarbeiter hat natürlich dann keinen Bedarf für eine mobile Lizenz und braucht dann entsprechend vielleicht auch nicht unbedingt die aller ausgefeilteste Zeiterfassungslösung, weil er dann vielleicht nicht selber nur kontrolliert, wenn er überhaupt seine eigenen Stunden buchen möchte, wohingegen ich dann einen Betrieb habe, der irgendwie mit 4 Leuten im Backoffice kalkuliert und Aufträge plant und da draußen 20 Leute durch die Gegend laufen, gesteuert werden müssen, die natürlich nochmal einen ganz anderen Bedarf haben. Mhm. Und entsprechend haben wir dann quasi diese Pakete mit bestimmten Features ausgestattet, die wir einfach sehen, die eine bestimmte Unternehmensgröße dann braucht. Und bestimmte Lizenzen sind dann inklusive und das kann ich dann im Prinzip flexibel aber quasi aufbuchen und dann sagen, ich brauche noch mehr Leute im Büro oder mehr Leute draußen. Mir reicht aber Funktionsumfang XYZ, denn da sehen wir in der Zielgruppe, dass es schon riesige Unterschiede gibt, einfach wie affin die Leute sind für die Prozesse, die sie haben und wie sie die digital dann auch abbilden wollen.
Okay, dann musst du uns da jetzt mal ein konkretes Beispiel geben. Wenn da ein Betrieb ist, wahrscheinlich relativ üblich, so wie du gesagt hast, es gibt Unternehmen, da sind 2, 3 Leute, die die Planung im Backoffice machen und dann vielleicht irgendwo zwischen 10 und 25 Menschen, die im Feld sind und die Reparaturen, die Arbeiten tatsächlich ausführen. Was so, zahlt so jemand pro Monat?
Die liegen so bei um und bei zwischen 200 und 300 Euro. Jetzt muss ich sagen, du hast gerade die Lizenzen genannt, jetzt habe ich nicht mitgeschrieben im Kopf, aber die liegen so bei 250 Euro. Das ist so unser größtes Standardpaket. Das lässt sich dann weiter aufbauen. Aber auch da sieht man anhand des Pricings, dass wir uns sehr auf diese Zielgruppe so bis 15 Mitarbeiter fokussieren. In unserem größten Paket sind aktuell 13 Lizenzen inkludiert. Und zusätzlich kann ich dann halt buchen. Das liegt dann im Monatspreis bei knapp 260 Euro.
260 Euro, das heißt, wir sprechen dann über Annual Contract Values von ungefähr 3.000 Euro. Ist das auch das, was ihr im Schnitt habt oder ist die Kundenbasis im Schnitt dann doch etwas kleiner?
Ja, die Kundenbasis im Schnitt einfach auch kleiner, das kann man sich dann schon runterrechnen. In unserem Beispiel waren wir jetzt ja schon dann irgendwie bei einem 15-20-Mann-Betrieb und wie gesagt, der Durchschnitt liegt so bei 8 in Deutschland und spiegelt sich auch ganz gut wider, dass wir da so bei der Hälfte eher liegen von dem Beispiel, was wir gerade hatten. Das ist einfach so die sehr, sehr häufige Kombination, dass ich irgendwie so ein KollegIn, vielleicht meinen Mann oder meine Frau noch mit im Büro habe, dann ist man häufig so zu zweit, habe so 5, 6 Mitarbeiter, die draußen rumflitzen. Das ist ein sehr, sehr typischer Case.
Okay, das heißt, wir sprechen dann über ein Annual Contract Value eher so Richtung 1.500 Euro.
Ja, genau.
Okay, und jetzt habt ihr euch vorgenommen, weiter zu wachsen. Wollt ihr das überwiegend in Deutschland machen oder auch international?
Also auf der einen Seite ist natürlich der deutsche Markt riesengroß. Und jetzt könnte man sagen, da haben wir noch viele Jahre irgendwie Skalierungspotenzial. Ja, man sich überlegt, über 500.000 Unternehmen als Kunden. Ich glaube, da würden sich andere selber freuen, wenn das so der Topf für B2B-Clients ist.
Ja.
Nichtsdestotrotz haben wir uns schon relativ früh darauf committed, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen auf jeden Fall in Europa das Handwerk umkrempeln. Wir haben einfach eine sehr, sehr starke Vision von einem starken europäischen Handwerk. Wir haben einfach extrem große Challenges in den nächsten Jahren. Das Handwerk per se ist einfach natürlich nicht sonderlich digital aufgestellt. Kann man jetzt drüber mutmaßen, woher das kommt. Entweder weil es einfach von der Auftragslage immer lange Zeit sehr gut war, weil vielleicht auch weniger Zeit natürlich irgendwie im Backoffice passiert, wenn ich viel draußen unterwegs bin. Das heißt, weniger irgendwie überhaupt Touchpoints mit überhaupt meinem Computer oder mobilen Geräten. Wie dem auch sei, sind einfach in Europa die Betriebe überall sehr, sehr klein. Also in Deutschland mit 8 Leuten fast noch mit am größten. Das heißt, ich habe eine starke Fragmentation, habe einfach sehr viele Betriebe, wo ganz viele Aufgaben an wenigen Personen halt hängen, die einfach Unterstützung brauchen. Und wenn wir uns anschauen, wie so die Demografie aussieht, nicht nur in Deutschland, auch in ganz Europa, dann fehlt es immens ja an Fachkräften. Ich glaube, Fachkräftemangel im Kontext Handwerk ist jedem ein Begriff. Und es kommt überhaupt nicht genug Nachwuchs hinterher. Das bedeutet per se, wenn wir irgendwie Themen wie Klimakrise durch das Handwerk und Umbauten unserer Häuser wuppen wollen, dann müssen wir halt eine Skalierung schaffen über Effizienz. Mhm. Wir können nicht über Headcount skalieren im Handwerk, weil die Leute sind nicht da. Es gibt ja auch coole Unternehmen, ja, die dafür sorgen, dass wir irgendwie doch wieder noch mehr Leute anlernen, diesen Topf an Nachwuchs ein bisschen ausbauen. Ich glaube, das ist auch ein super wichtiger Ansatz. Wir sind auf der Seite unterwegs, diese Effizienz möglich zu machen, und das wollen wir dann auch eben in Gesamteuropa.
Okay, also kurze Antwort auf die Frage ist, ihr guckt über die Grenzen Deutschlands hinweg und wollt in ganz Europa wachsen. Und eure Kundenbasis aktuell, beschränkt die sich überwiegend auf den deutschsprachigen Raum oder habt ihr international auch schon einen Footprint?
Ich glaube, Footprint würde ich noch nicht sagen. Es beschränkt sich schon sehr auf den deutschsprachigen Raum.
Ja, kannst du dazu Angaben machen, wie viele Kunden das aktuell ungefähr sind?
Ja, wir haben knapp 10.000, ein bisschen mehr Handwerker, die jetzt mit Plankraft irgendwie tagtäglich auch arbeiten als Kunden.
Okay, gut. Jetzt interessiert mich natürlich, du sagst ungefähr 1.500 Euro ACV. Wir wollen heute auch darüber sprechen, wie man mit ACVs, die jetzt eher klein sind, 1.500 Euro nehmen wir mal als Messlatte, eigentlich eine effiziente Marketing- und Sales-Maschine, oder wie gewinnt man da eigentlich Kunden? Wie macht ihr das?
Ja, ich glaube, ein ganz wichtiger, grundlegender Gedanke, den wir uns sehr früh gestellt haben, war natürlich, in Größe der ACVs, wo wir jetzt gerade sprechen, oder APA, kennt man ja auch dieses schöne Modell von Christoph Jans, mit verkaufst du Elephant, Deer or Mice, also diese klassischen APA-Sizes, ne, 100.000 Euro, 10.000 oder 1.000 Euro, entsprechend, wenn ich 100 Millionen ERA machen will, wie viel Kunden brauche ich dann davon? Und sich dann wirklich zu überlegen, okay, wenn unsere ACVs in dieser Größe liegen, war uns früh klar, wir müssen einfach eine extrem große Anzahl an Kunden gewinnen können. Erster Sanity-Check, gibt dein Markt das her? Das war bei uns definitiv der Fall. Wir haben ja schon gesagt, ja. Europa, in Deutschland alleine haben wir irgendwie, wie gesagt, über 500.000, in Europa über 3 Millionen Unternehmen. Wenn wir mit 1.000 Euro ACV verkaufen würden, 1.500, Markt ist groß genug, um die Company entsprechend aufzubauen. So, ich glaube, das muss man sich einmal ganz nüchtern betrachtet anschauen. Und dann ist natürlich immer eine Frage, wenn man so viel Betriebe erreichen will, wie macht man das jetzt möglichst effizient? Weil wenn dein einzelner ACV und Warenkorb erstmal klein ist, dann will man erstmal sagen, okay, kann ich jetzt natürlich, wenn der 1.000 Euro bringt im Jahr, kann ich jetzt vielleicht nicht 3.000 Euro ausgeben, um den Kunden zu akquirieren. Ja, das heißt, da sehen wir schon, gehen wir stark über die entsprechenden Unit Economics. Und ich glaube, ein zweiter wichtiger Gedanke, den wir auch sehr früh hatten, war, wir denken nicht nur rein in APA und ACV, sondern vor allen Dingen in Lifetime Value. Am Ende musst du immer irgendwie schauen, was bringt mir denn der Kunde über seine gesamte Lebenszeit? Und da muss man natürlich sagen, dass so eine Softwarelösung wie Plankraft, also ich sag mal ERP-mäßig oder Rechnungsprogramm, halt sehr lange in den Betrieben vorgehalten wird. Wir hatten viele Kunden ganz, ganz früh, die irgendwie nach 20 Jahresverträgen gefragt haben, weil sie aus Premise-Welt kommen, wo man das irgendwie einmal kaufte und dann hast du das für immer. Und wir natürlich sagen, hey, wir sind dein Partner, nicht nur jetzt, sondern wir shippen dir auch Updates und geben dir Support auch in den nächsten Jahren. Und dann eine gute Annäherung zu finden, wie lange glauben wir denn, können wir den Kunden halten. Ist natürlich am Anfang mehr guter Guess. Je länger du dann die Company aufstellst, desto sicherer kannst du dann über deine Churn Rates werden, wie lange Kunden denn wirklich bleiben und das irgendwie gut rechnen. Das heißt, wir haben schon relativ früh gesagt, okay, lass uns auf jeden Fall auf Lifetime Value schauen und nicht nur auf den reinen ACV oder APA jetzt irgendwie im ersten Jahr. Das Investment muss sich lohnen in den Kunden und so bullish muss man sein. Insofern haben wir dann ja auch den VC-Case aufgebaut, damit du sowas dann finanzieren kannst.
Das finde ich spannend an der Stelle. Du hast gerade gesagt, das ist auch viel Guesswork, gerade wenn du anfängst. Das macht ja im Business-Case dann einen signifikanten Unterschied, ob du jetzt sagst, deine Customer Lifetime Value sind eher 5 Jahre oder bleibt ein Kunde vielleicht doch 10 Jahre oder 20 Jahre. Wie hast du dich dem genähert?
Wir sind natürlich mit einer konservativen Schätzung dann gesagt, okay, wir hoffen, dass der Kunde 20 Jahre bleibt, aber davon ausgehen können wir nicht, lass uns doch mal sagen, der Kunde bleibt im Worst Case nur 3 bis 4 Jahre. Wie müssten dann unsere Unit Economics aussehen? Was können wir uns erlauben an CAC, also Customer Acquisition, um das am Ende irgendwie hinzukriegen, dass es ein gutes Modell wird, was für uns funktioniert?
Ja.
Insofern, das war so eine sehr, sehr grundlegende Überlegung zu früher Zeit. Und ich finde, noch ein Punkt, der jetzt gerade bei uns auch mit reinspielt, war so diese Konstitution des Marktes per se. Jetzt haben wir Handwerker-Software nicht erfunden als Plancraft. Es gibt seit den 80ern, vielleicht 90er Jahren. Ne? Es ist also ein riesiger Markt an Softwareanbietern. Da hast du ein paar hundert Anbieter. Heißt, du bist erstmal in diesem Red Ocean Market, gibt es ja ganz schön diesen Begriff da mit drin, und musst dann überlegen, wie schaffe ich es jetzt herauszustechen. Entsprechend wussten wir auch vorher, dass es vielleicht auch schwieriger wird, Kunden zu akquirieren, weil sie eben andere Produkte schon nutzen, vielleicht irgendwie schon eine Beziehung zu ihrem aktuellen Softwarelieferanten haben, egal wie schlecht das Produkt ist. Da muss man natürlich erstmal irgendwie dann so auch ankämpfen. Und diese lange Lifetime-Value, die wir dann selber erhoffen, ist ja dann auch eine kleine Hürde, über die wir selber erstmal springen müssen, weil die Leute ja auch von ihrem Produkt gar nicht runter wollen, weil sie das müssen mit dem Steuerberater abquasseln und so weiter.
Und versuchst du dann bewusst Kunden, die schon eine Handwerker-Software einsetzen, eher von Plancrafts Lösung zu überzeugen? Oder sagst du, es gibt genug, die das mit Bleistift oder Excel machen und ich hole mir erstmal die? Oder habt ihr da unterschiedliche Marketingansätze für diese zwei Zielgruppen?
Ja, wir haben gesagt, lass uns doch so machen. Wir nehmen uns natürlich die Low-Hanging Fruits, wenn der Markt so groß ist. Und in unserem Fall wussten wir aus eigener Erfahrung, wir kommen quasi beim Co-Founder den Eltern haben einen Zimmereibetrieb gehabt, kam also quasi direkt auch aus dieser Verbindung und wussten, okay, der Pain ist halt super groß. Entsprechend gibt es auch genug Leute, die halt dann wechselbereit sind, ob die jetzt schon eine Lösung haben oder noch keine, hat uns im ersten Moment noch gar nicht interessiert, weil wir gesagt haben, lass uns genau die nehmen, die wechseln wollen, weil wir wissen auch, in so einer konservativen Branche wie im Handwerk wird es einen riesigen Teil geben, die sagen, ich werde erst was anderes nutzen, wenn ich dazu gezwungen werde und vielleicht nicht mal dann. Also konzentrieren wir uns auf die, die was suchen. Und das ist
schön, dass man Markt. Was heißt das dann ganz konkret suchen? Heißt das, du bespielst die dann mit organischen Inhalten, die sie auf eure Seiten führen? Oder machst du AdWords dazu? Oder hast du irgendwelche Signale auch auf Social Media, wo du dann entsprechend ausspielen kannst und Wechselbereitschaft erkennst?
Ja, also einfaches Beispiel natürlich, CA, also bezahlte Anzeigen über die gängigen Suchmaschinen. Um da erstmal diesen wirklich akuten Intent, den jemand hat, CC abgeschmiert, ich so, neue Handwerker-Software, Dachdecker, ja, diesen Intent abzugrasen, war das natürlich dann sozusagen die low-hanging fruit. Wenn man sich dann weiter eingräbt in den Social-Media-Bereich, dann sieht man natürlich auch da, dass das häufig ein Thema ist, was irgendwie dann geteilt wird, was dann quasi der zweite Bereich war für uns. Wir haben relativ früh angefangen, mit Mikro-Influencern zusammenzuarbeiten in diesem Bereich, weil wir gesehen haben, dass die auf der einen Seite diesen Pain natürlich selber kennen und teilen. Das sind Leute, die irgendwie vergleichsweise kleine Profile haben mit ein paar Tausend oder Zehntausenden Followern, was jetzt im Bereich irgendwie Fashion und irgendwie Retail super, super klein ist. Ja, wenn dann eine Pamela Reif kommt, die hat eben mehrere Millionen. Ja, und bei uns war als erster Partner der Malermeister Andi. Der hatte damals 20.000 Subscriber auf YouTube. Das ist in anderen Bereichen nichts. In unserer Zielgruppe war das extrem hohe Dichte, weil von den 20.000, 19.900 sind selber Handwerker und gucken sich an, wie spachtel ich denn sauber auf Q3-Qualität, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Und das war in unserem Fall ganz praktisch, weil viele Leute, die dann diesen Influencer-Charakter oder Creator-Charakter mitgebracht haben, ja auch eher tech-affiner waren und dann auf der Suche nach Lösungen, die den Prozess gut abbilden. Jetzt sind wir als Cloud-Lösung relativ neumodern noch unterwegs in dem Bereich, weil es lange Zeit einfach nur on-premise gab und es heute auch immer noch dominiert. Und wenn du dann eine frische, einfach zu bedienende, auf gute Usability getrimmte Web-App mitbringst, dann freuen sich auch diese Leute, weil sie dann quasi auch da ihr Profil als Vorreiter natürlich stärken können. Das heißt, da haben wir sehr, sehr früh irgendwie mit zusammengearbeitet und haben uns dann da in diesem Bereich Social einfach eine Bubble aufgebaut, in der man dann um Plancraft nicht herumkommt, was dann am Ende wieder ein Thema für Brand ist. Ne? Wenn du in einem Markt bist, wo es viele Lösungen gibt, die von außen erstmal alle das Gleiche machen, dann ist Brand natürlich immer ein Weg, um dich emotional mit den Leuten zu verbinden und herauszustechen. Gar nicht über das Produkt. Das sehen die Leute zwar, wenn sie sich das anschauen, aber da musst du sie erstmal hinbekommen. Wenn es 200 gleiche, von außen gleiche Produkte gibt, dann gehe ich zu dem, wo ich das Gefühl habe, rein vom Feeling her, dass es die richtige Lösung für mich ist. Insofern war das für uns halt wichtig. Also auf der einen Seite die Leute, die ein aktives Problem haben und auf der Suche sind, die abzugrasen und auf der anderen Seite schon früh anfangen, eine Marke aufzubauen, eine Community, egal wie klein die ist, aber wo wir dastehen und dieses Bild vermitteln, was wir vermitteln wollen, einer neuen Zeit.
Ja, okay, verstanden. Mein Co-Founder, der Julius, hatte vor ein paar Wochen den Michael Kessler von Hero Software im Interview. Und also ist auch eine Handwerker-Software. Und der hat gesagt, ganz wichtig in dem Bereich ist auch Word of Mouth, weil Handwerker mit Handwerkern sprechen und darauf vertrauen, logischerweise auf deren Urteil. Ein Teil, das abzudecken, ist die von dir gerade angesprochene Mikro-Influencer-Strategie ja auch in gewissem Maße. Aber es gibt ja auch das wirkliche Mund-zu-Mund-Propaganda. Habt ihr da irgendwelche Tools entwickelt, um das zu unterstützen oder voranzutreiben oder Aufkleber verteilt, die Handwerker auf ihre Autos hinten draufklappen, powered by Plankraft oder, I don't know, irgendwelche crazy Aktionen?
Ich glaube, die direkte große Antwort ist, ihr hattet auch einen Podcast, den Kollegen von Cello, die einfach einen super Job machen, was das Thema Referral angeht. Das heißt, das nutzen wir wirklich, um unsere Nutzer aktiv daran zu beteiligen, dass sie irgendwie Empfehlungen aussprechen und dann auch da einen Vorteil von haben.
Für alle, die Folge nicht gehört haben, wie funktioniert das in 30 Sekunden?
Cello ermöglicht dir, wenn du einen Link-Share machst, so wie man es früher auch hatte, dass du nicht einfach nur eine einmal Referral-Bonus bekommst von 50 € oder einen Gutschein, sondern du partizipierst an dem wiederkehrenden Umsatz, den du generierst. Also du wirst einen Teil des MAA-Shares dann einfach abbekommen und kannst dir quasi ein passives Einkommen als Handwerker aufbauen, wenn du gut vernetzt bist und andere Handwerker davon überzeugst, dass Plankraft die richtige Lösung für sie ist.
Super, cool, danke für die Erklärung. Okay, also das incentiviert ihr aktiv.
Mhm. Genau, und da sehen wir ja schon, dass wir quasi, jetzt haben wir drei Pillar von wie unsere Go-to-Market ja auch aussieht, von Referrals über Search Intent und Brand. Es sind so mehrere Pillar. Auf der einen Seite natürlich irgendwie ein Marketing-Approach, weil natürlich Performance-Kampagnen klassisches Marketing-led ist. Auf der anderen Seite diese Community-Bereich, sei es über Influencer und aber auch über Referral, sozusagen schon das nächste. Und das spielt auch gleichermaßen wieder mit rein, dass wir gesagt haben, zurück zum Anfang, wir müssen sehr, sehr viele Kunden da reinholen. Das können wir natürlich auch in der Operations irgendwie nicht stemmen, wenn wir jetzt 100.000 Handwerksbetriebe betreuen müssen und die müssen wir alle onboarden, wir müssen für die Accounts erstellen und wir müssen denen das alles einrichten. Dann brauche ich eine Orga von ein paar hundert Leuten. Und lass uns auch da überlegen, wie können wir das denn schlank aufbauen. Das heißt, für uns war auch so ein Teil Product-led super wichtig, dass so dieser gesamte Funnel, wenn die Leute dann ja auch auf die Ad klicken, selber sich davon überzeugen können, selber sich durchklicken bis zum eigentlichen Produkt. Und der Gedanke war, dass du innerhalb von 3 Minuten dein erstes Angebot mal kalkuliert hast, muss so ein Wow-Effekt bei den Leuten sein, weil früher war es so, in dem Moment, wo ich mir überlegt habe, ich hätte gerne neue Software, habe ich den Software-Lieferanten angerufen, der kam 3 Tage zum Termin später raus, hat mir eine Demo gemacht, dann muss das auf meinem Server installiert werden. Bis ich da das erste Angebot geschrieben habe, ist eine Woche vergangen. Das so als Aha-Moment zu nutzen, haben wir gesagt, okay, das muss auch ein richtig wichtiger Teil sein in diesem Marketing-led Approach. Da sieht man schon, dass Product und Marketing-led gar nicht untereinander auskommt, überhaupt quasi irgendwie gut zu funktionieren, weil wenn ich das Product so baue, dass es irgendwie über Verbreitung, über Referral geht, aber keiner findet es sonst über andere Kanäle, ist vielleicht schwierig. Wenn ich über ein gutes Performance-Marketing komme, aber danach passiert nichts, dann ist es auch wiederum schwierig. Das heißt, die funktionieren schon aus unserer Perspektive wirklich nur ja Hand in Hand. Mhm.
Das ist ja gar nicht so einfach, das so gestreamlined aufzubauen. Du hast vor 6 Jahren, glaube ich, ungefähr Plankraft gegründet.
2020, ja. Genau.
2020, okay. Also 4 Jahre jetzt. Ja, 4 Jahre. Okay. War das von Anfang an der Approach oder war das eher eine Evolution, die Zeit mit sich gebracht hat?
Tatsächlich war das von Anfang an der Approach, bei uns geschuldet dessen, dass wir natürlich aus diesem Pain, wie gesagt, kamen. Wir hatten da genug Betriebe, die gesagt haben, es ist einfach Katastrophe. Das heißt, wir hatten einen sehr, sehr starken Produktfokus zu Beginn, gesagt haben, okay, wir wollen alles einfach simpler machen und einfacher. Hm. Und haben gesagt, okay, das endet dann natürlich nicht im Produkt, sondern muss halt beim Testing, Onboarding, in der Trial-Phase quasi anpassen. Das heißt, das war so unser Grundstein, mit dem wir angefangen haben, bevor wir überhaupt darüber nachgedacht haben. Also wir müssen erstmal übersehen, können wir ein Produkt aufbauen, das wir überhaupt vermarkten können. Und die anderen Schritte kamen dann quasi nach. Das heißt, das war immer unser Ankerpunkt.
Alright. Du hast jetzt genannt, dass SEA natürlich ein Teil dieser Strategie ist. Wenn ihr 2020 angefangen habt, dann hast du auch noch zum Teil auf jeden Fall die Kostenentwicklung mitbekommen, dass du gerade auf den kompetitiven Suchbegriffen ziemlich steigende Kosten hast, dass es auch schwieriger wird, mit Leuten, die eine tiefe Expertise in SEA haben, da einen Edge Case zu bauen durch AI und durch automatisierte Kampagnen hast du einfach durch die Bank weg höhere Kosten. Was ist denn ein CAC to LTV-Verhältnis, mit dem ihr euch wohlfühlt? Du hast vorhin jetzt mal gesagt, ihr geht für euren Business Case davon aus, dass ein Kunde ungefähr 4 Jahre bleibt. Bei 1.500 Euro CAC sind wir dann bei 6.000 Euro Lifetime Value, die man jetzt mal so grob annehmen kann. Was darf ein Neukunde dann kosten?
Ja, genau. In dem Case wären es ja dann so ein LTV to CAC von so 4:1 bis 1:4, nachdem, worum man es dreht. Dadurch, dass wir wie besessen die ersten Jahre wirklich über das Thema Effizienz
also, nachgedacht haben. Wenn du sagst, ein Neukunde kostet mich 1.500 Euro, ne? Du könntest ja auch sagen, ein Neukunde darf mich nur 100 Euro kosten oder 10.000 Euro kosten. Darauf zielte meine Frage eher ab.
Genau, verstanden. Wenn du sagen, wir haben, wie gesagt, die ersten Jahre extrem auf dieses Effizienzthema drum rumgeritten, weil wir gesagt haben, wenn wir das nicht unter Beweis stellen können, dass wir Kunden effizient closen können, dann wird das Projekt on the long run nicht funktionieren. Und deswegen haben wir da sehr, sehr früh viel gemacht und kommen tatsächlich aus Bereichen von CAC to LTV von irgendwie 8:1. Wo wir dann auch gesprochen haben mit Investoren, die natürlich sagen, ja, es ist irgendwie schön, dass du das zeigen kannst, dass es effizient funktioniert. Und das war auch immer so ein wichtiger Proofpoint. Aber natürlich ist das auf der anderen Seite auch ganz viel liegen gelassenes Potenzial, weil du ja sagen kannst, naja, ich könnte ja auch viel aggressiver in die Vermarktung gehen. Und deswegen haben wir so über die Zeit, je weiter wir irgendwie in der Skalierung gegangen sind, dieses Verhältnis weiter nach unten angepasst und so. 1:3 ist schon das, wo wir sagen, das ist so auch ein Ziel, LTV to CAC, wo wir sagen, da haben wir immer noch irgendwie 2/3 des Lifetime Values, um alle anderen Kosten zu decken außerhalb der Akquise. Ja. Mit dem fühlen wir uns wohl. Und ich glaube, das ist auch so ein goldenes Ratio, was, egal in welchem Investor ich spreche, eigentlich immer so ist, okay, solange du 1:3 unterwegs bist, ist es wirklich sehr gesund. Und ich glaube, kleine Abweichungen nach unten oder oben sind auf jeden Fall fein. Für uns war eher immer nach oben wichtiger, um zumindest nicht zu viel Spend zu haben und da irgendwie effizient zu sein. Aber man muss auch eben diese notwendige Aggressivität mitbringen.
Okay, wenn du jetzt sagst, das ist etwas, was du von vielen Investoren immer mal wieder gehört hast. Ihr habt euch jetzt vor 2 Monaten entschieden, eine Series A zu machen, angeführt von Creandum. Und ich glaube, die Zahl, die man in der Presse entnehmen konnte, war eine Series A über 13 Millionen Dollar. Wie plant ihr, dieses Geld einzusetzen? Und plant ihr, dieses Ratio auch dann darauf auf die von dir genannte 1:3-Verhältnis ungefähr dabei zu belassen und weiter zu skalieren? Oder wie wird sich das auf euer Marketing und Sales auswirken, das neue Invest?
Ja, also ich glaube, was für uns immer wichtig ist, ist so dieser Bezug zu unserer Mission. Wir wollen Handwerkerinnen Freiräume schaffen und erstmal alles Geld, was wir einsammeln, hat den primären Zweck, das besser zu tun als zuvor, sodass wir einfach immer noch auch viel Investment einfach ins Produkt sehen, um das Produkt noch besser zu machen. Das heißt, ein ganz großer Teil geht auch einfach in unser Team, in unser Engineering und Design, in die Art und Weise, wie wir dann auch Plankauf als Software erstmal ausbauen. Dann haben wir ja schon gehört, Europa ist ein Riesenthema. Das heißt, natürlich gucken wir auch, wie wir mit dem Geld irgendwie gut in andere Länder gehen können und werden. Dafür ist auch ein Teil auf jeden Fall geplant. Und das, was ich vorhin auch sagte, dass eine Brand immer wichtig ist, erfordert natürlich auch Investment. Alles, was so in eine Brand einzahlt, ist meistens erstmal anders als bei Performance-Kanälen nicht so direkt monetarisierbar. Für uns aber einfach mega wichtig, dieses Thema Brand aufzubauen, weil wir einfach langfristig einen großen Impact haben wollen, das Handwerk irgendwie zu begleiten und nicht eine Einmalerscheinung zu sein. Insofern geht da auch ein guter Teil einfach rein, was wir im Branding sehen wollen.
Okay, gut. Und spielt Sales für euch eigentlich auch eine wichtige Rolle oder sind diese ACVs überhaupt groß genug, um eine Outbound-Sales-Motion aufbauen zu können oder muss man damit vorgewärmten Leads arbeiten können? Ich nehme die Frage nochmal auf, weil ich es eine der echt spannenden Aspekte fand, auch aus dem Gespräch von Julius und dem Michael, ob sich das lohnt, eben Outbound aufzubauen.
Ja, also ich glaube, Sales ganz allgemein ist ja jetzt ja auch nicht nur Outbound. Ich glaube, da ist einfach auch wichtig, wieder dieses Anerkennen von, wenn ich das mache, dann muss das unter dieser Prämisse von einer Effizienz irgendwie geschehen können. Also heißt sowohl mein Inbound Sales, wenn ich irgendwie Kunden, muss ich auch manchmal davon überzeugen, noch oder überhaupt beraten, welches Paket für sie in Frage kommt, welche Funktionen relevant sind. Ich glaube, da haben wir früh das Learning gemacht, zu sagen, okay, wir müssen auf jeden Fall auch unseren Kunden unterstützen. Wir wollen ihn auch nicht alleine lassen, weil so gut das Produkt auch ist und so viele Kunden es auch gibt, die sagen, hey, das ist irgendwie trivial und ich habe es gefunden und verstehe es und bin happy. So sehr ist es aber auch wichtig, als Teil unserer Brand quasi ein nahbarer Unternehmen zu sein. Und deswegen gesagt haben, wir wollen auch die Kunden da kurz abholen und unterstützen. Auf der anderen Seite können wir uns aber auch nicht erlauben, zu jedem Kunden rauszufahren, einen Kaffee zu trinken und dann alle Demos vor Ort zu machen, mit jedem Mitarbeiter einmal selbst, sondern da ein sehr gesundes Verhältnis zu finden. Okay, auch da, wie schaffen wir es, Kunden abzuholen, ihnen ein gutes Gefühl zu geben, dass wir da sind, wenn sie uns brauchen, aber auch eben zeiteffizient unterwegs zu sein. Ich glaube, das ist einfach noch eine wichtige Säule. Und da sieht man dann auch wieder dieses, was ich vorhin schon sagte, Zusammenspiel aus einfach mehreren Motions, produktgesteuert, marketinggesteuert, aber auch einen Sales-Touchpoint zu haben, weil sich dann nur alle drei bei uns irgendwie unterstützen können. Und ich glaube, das Thema Outbound, da habe ich viele Diskussionen auch mit Investoren drüber geführt, weil klassischerweise, sag mal, so eine Outbound-Motion so unter 10.000 ACV ist super schwierig, einfach weil natürlich über ein SDA erstmal 100 Kunden anruft, wie viel kannst du da schaffen, eine Demo zu legen, wie viel von denen kommen dann auch zur Demo, wie viele lassen sich dann am Ende auch überhaupt verkaufen und haben gerade überhaupt den Pain oder die Möglichkeit abzuschließen. Mhm. Ich glaube, das Gute an unserem Case ist, auch wenn es sehr kleine ACVs sind, dann irgendwie mit 1.500 Euro jetzt mal gerechnet, dass man natürlich in kleinen Unternehmen auch immer den Entscheider direkt hat. Und ich glaube, das führt dann dazu, und das hat auch der Michael sehr, sehr schön gesagt, dass du viel, viel kürzere Entscheidungswege hast und das in diesem Thema Handwerk ist auch einen sehr, sehr großen Bedarf gibt, weil ich ja schon gesagt habe, die Leute können leider nicht skalieren über Headcount. Das heißt, alle, die ein Interesse haben, wissen, sie müssen effizienter werden. Und diese beiden Themen miteinander gekoppelt, kurzer Entscheidungsweg, sehr hoher Bedarf, führt dann in Summe dazu, dass man einfach viel, viel höhere Conversion Rates hat als vielleicht einen Enterprise Sales, wo ich einfach anklopfe und sage, hey, könntet ihr euch vorstellen, das Produkt, weil das bringt euch einen Vorteil. Bei uns ist es so, dass wenn ich dann dort anrufe, viele Kunden wissen, eigentlich ist es ein Thema für mich, aber ich habe jetzt gerade keine Zeit gehabt, mich damit auseinanderzusetzen. Gut, dass du anrufst. Und wenn man diese Metriken innerhalb des Outbound Sales ja so aufbaut, dass sie dazu führen auch wieder, dass ich genug Umsatz mache, auch wenn die ACVs klein sind, dann kann sich das auch lohnen. So, und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung einfach dafür, wenn man Outbound Sales machen will, dass man sich nicht alleine auf die Warenkorbgröße beschränkt, aber auch auf wie gut kann ich im Outbound Sales das Produkt an den Kunden bringen.
Mhm. Und was ist der Kriterienkatalog, den ihr da entwickelt habt? Auf welcher Basis messt ihr diese KPIs?
Wie gesagt, also fängt natürlich damit an, einfach die einzelnen Conversion Rates von wie viele Calls mache ich und wie viele Kunden muss ich dann irgendwie erreichen können, wie viele Demos muss ich irgendwie legen können. Ich glaube, das muss jedes Unternehmen am Ende irgendwie auch für sich dann rausfinden mit den jeweiligen ACVs. Hängt ja dann auch wieder damit dann auch zusammen, wie groß die Lifetime-Value ist. Da sind wir wieder vorne.
Meine Frage war schlecht gestellt. Ich stell sie nochmal neu. Meine Frage war, wie du erkennst, wie kaufbereit ein Kunde ist, ob ihr da ein Scoring-System oder sowas habt, zu sagen, okay, der Betrieb ist eigentlich total wechselwillig oder der andere braucht vielleicht noch ein bisschen. Ich stelle mir es jetzt so als Matrix vor. Attraktiv sind natürlich die Kunden, die eine gewisse Mitarbeitendenanzahl haben, dann du ein ACV hast und die super wechselwillig sind. Ja, aber wie findest du raus, dass du da die low-hanging fruit hast, so sie genannt, dass du die zuerst anrufst?
Ja, also ein perfektes System haben wir da leider noch nicht, also Indikatoren rauszufinden. Ich glaube, was halt wichtig ist, dass wir halt einen scharfen ICP haben, dass wir sagen, okay, diese Unternehmensgröße in den Gewerken, wo unser Produkt gut aber noch mal besser funktioniert, wie ich es eingangs sagte, ne? Also alle, die irgendwie Angebote kalkulieren müssen, sich halt auf die auf jeden Fall zu beschränken, dann die Indikation zu haben, welcher Betrieb läuft gut oder sich die Arbeit auch zu machen, zu sagen, hey, man schaut in die Handelsregister, wie waren die letzten Bilanzen von vielleicht Kapitalgesellschaften. Das sind alles so Themen, gerade im Handwerk hast du viele Einzelunternehmen, die sowas auch gar nicht publizieren und dann dieses Gefühl dafür zu bekommen, wer braucht es gerade am meisten, das haben wir noch nicht. Da ist es dann wirklich Gesetz der großen Zahl. Wenn man in einem scharf abgetrennten ICP rumtelefoniert, dann haben wir einfach das Glück, dass bei uns allgemein der Need sehr, sehr hoch ist. Und da ist mit Sicherheit noch Potenzial, die rauszufinden, die wirklich richtig Bock haben. Aber die sind meistens die, die dann vorher schon über eine SEA-Kampagne dann selbst auf die Suche gegangen sind. Insofern ein sehr, sehr schmaler Grat. Wer da einen Tipp hat, hit me up.
Also ich habe keinen konkreten Tipp, aber vielleicht eine Frage, die uns näher dahin führt. Strukturiert ihr eure Kampagnen eher nach Gewerken, dass ihr sagt, ich wende mich hier an Dachdecker, Fliesenleger, was weiß ich, oder sagt ihr eher nach Pain Points, Zeiterfassung, Ressourcenplanung, Krankheitserfassung oder Buchhaltung für Handwerksbetriebe oder eher so? Wie schneidet ihr das?
Ja, Die Wahrheit ist beides, weil es am Ende, also wenn man auf das Performance-Setup schaut, natürlich Paints aus unterschiedlichen Richtungen quasi gibt. Wir aber ganz grundsätzlich sehr stark in diesem Gewerkedenken mit drin sind, aus dem einfachen Grund, dass unsere Kunden da eine sehr große Affinität zu haben. Ich bin Dachdecker, ich bin nicht Handwerker. Ich bin Klempner, Maler, das ist so meine Profession, das ist das, was ich gelernt habe, das ist das, was ich gerne mache. Ja. Und diese Sprache dann der Kunden zu sprechen, ist am Ende ja einfach nur gute Marketing-Etikette, dass ich meinen Kunden so adressiere, wie er adressiert werden möchte.
Okay. Und sieht die Software da noch anders aus für einen Dachdecker als für einen Fliesenleger oder ist das Interface genau das gleiche?
Inhaltlich ist es schon, machen wir Unterscheidungen, um auch da wieder möglichst viel abzuholen. Ne? Wenn du dir vorstellst, du bist ein Maler und du guckst dir dann Plankraft an und dann ist da alles irgendwie aufgebaut mit Beispieltexten für Dachdecker, dann frage ich mich auch, ist das hier das Richtige für mich? Insofern gehen wir da schon den Weg, dass wir sagen, hey, wir wollen den Kunden natürlich eine gute Erfahrung liefern, wenn er sich das Ganze auch anschaut.
Und das ist nicht nur im Marketing so, sondern dann tatsächlich auch im Produkt so bei Erklärungstexten oder Eingabemasken oder so, dass die auf die Gewerke zugeschnitten sind.
Ja.
Ja. Wie viel unterschiedliche Gewerke deckt ihr da ab?
Uff. Das ist eine ganz schön große Zahl. Ich glaube, ich müsste lügen. Ich glaube, es gibt alleine irgendwie knapp 50 plus minus 5 Gewerke, die alleine irgendwie in der Handwerksordnung da eingetragen sind. Also wir haben eine relativ lange Liste mit möglichen Gewerken, wo du dich bei uns melden kannst. Natürlich haben die auch keine Gleichverteilung. Ne? Es gibt also nicht gleich viel von jedem Gewerk. Es sind natürlich deutlich mehr Maler, Elektriker und Sanitärbetriebe auf der Welt als jetzt vielleicht irgendwie den
Tunnelbauer.
Oder ja. Tunnelbauer, ja, genau. Also es gibt schon da Unterschiede und versuchen natürlich da auch in allen Bemühungen, die wir machen, natürlich immer 80-20 irgendwie zu leben, um auch da wieder mit den wichtigsten Themen das meiste irgendwie abzudecken. Und ja, tut mir dann immer manchmal in der Seele weh, wenn ich dann so ein sehr kleines Nischengewerbe, wie hier Böttcher oder so, erwische, die dann sagen, Mensch, das ist ja gar nicht perfekt alles auf mich abgepasst, aber da muss man natürlich versuchen, sich möglichst gut anzunähern und seine Teile auch gut. Ich glaube, also es gibt so viele verrückte Gewerke. Böttcher, ja. ich glaube, Böttcher sind so Fassbauer. Jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster und erhole mich hier.
Ja. Aber dann habe ich noch die Frage, wenn ich jetzt mich dafür entschieden habe, erstmal mit Plankraft zusammenzuarbeiten als Handwerksbetrieb. Habt ihr eine Free-Trial-Periode oder wie gewährleistet ihr den Einstieg ins Produkt? Und wie stellt ihr sicher, dass der Kunde dann auch über Zeit in euer Produkt weiter reinwächst?
Genau, es gibt eine Free-Trial, das sind bei uns 7 Tage. Auch da haben wir am Anfang natürlich irgendwie getestet, was funktioniert irgendwie besonders gut. Für uns einfach die Erfahrung gemacht, dass das der Zeitraum ist, der quasi ausreicht für Kunden, um auf jeden Fall mal reinzuschauen. Und wir eher gesehen haben, dass gerade bei uns, wenn man jetzt aus dieser sehr pain-orientierten Akquise von Kunden kommt, also ich habe gerade ein Problem, ich suche bei Google neue Software, weil alte war doof, dass ich ja jetzt gerade was testen möchte. Und natürlich, wenn ich dann irgendwie einen Monat, 2 oder 3 Testphase hätte, dann dieser Pain, der sehr gerade akut war, vielleicht wieder nachgelassen hat und mir das dann nicht unbedingt was bringt, dann auch noch mal irgendwie einen 30 Tage später noch mal reingucken zu können. Das heißt, wir haben gesehen, das machen die Kunden dann einfach nicht. Insofern haben sie da so ein bisschen eingekürzt, die Phase, um dann auch da einfach den Druck in Anführungsstrichen beim Kunden zu erhöhen, sich das jetzt dann auch wirklich anzuschauen. So, und natürlich versuchen wir erstmal relativ viel, die Kunden wirklich im Produkt sich eingraben zu lassen mit sehr, sehr gutem Onboarding, mit Checklisten, was haben sie eigentlich zu tun. Und ja, einfach da wieder diesen Product-Led-Part gut zu machen, dass die Kunden möglichst schnell möglichst viele Aha-Momente haben. Vom, ich habe das erste Angebot in 3 Minuten mal erstellt, bis hin zu, ich habe die gesamte Software innerhalb von 5 Minuten mal alle Bereiche schon gesehen. So umfassend oder komplex ist es ja gar nicht, wie ich es vielleicht von meiner On-Premise-Lösung kenne, wo ich 37 ineinander verschachtelte Dropdown-Menüs und neue Pop-Ups habe.
Ja. Finde ich ultra spannend, Insight, dass die 7-Tage-Trial-Periode da so gut konvertiert. Ich hätte jetzt intuitiv auch gedacht, dass man eher ein bisschen mehr Zeit sich wünscht, um dann vielleicht auch Probleme, die seltener auftauchen, auch mal in der Software in Real Life durchzuspielen. Aber klar, macht total Sinn, wenn du sagst, irgendwann geht die Urgency verloren und dann muss ich den Kunden wieder einloggen und wahrscheinlich ist es auch nicht unmöglich, wenn sich jemand meldet und sagt, ich würde hier gerne noch mal eine Woche verlängern und ja, habe noch nicht alles verstanden.
Ja, das ist der wichtige Punkt, ne, wenn sich ein Kunde meldet und sagt, hey Leute, ich würde das gerne am folgenden Projekt einmal durchkaspern, da brauche ich jetzt aber irgendwie die nächsten 2,5 Wochen für. Dann freuen wir uns natürlich und sagen, klar, unterstützen wir gerne, lass uns gucken, dass wir einmal mittendrin ein Check-in machen, ob alles funktioniert, ob du noch Fragen hast. Ja, also auch da den Kunden dann nicht ziehen zu lassen, sondern zu sagen, hey, guck mal, wir haben gesagt, wir unterstützen dich und wir sind auf jeden Fall da und lass uns dann einmal machen. Ich glaube, das ist dann gute Sales-Manier, dann zu sagen, okay, da lasse ich den Kunden dann halt nicht ziehen und halt auch da dann, auch wenn der Prozess länger ist, aber ihn zumindest nah an mir, um halt bestmöglich auch den Service zu liefern und den Kunden halt zu unterstützen und zu rauszufinden, passt das Produkt denn auch für die Person?
Ja. Wie groß ist denn eure Organisation in den jeweiligen Bereichen? Also wie viel Entwicklung, wie viele Leute habt ihr in Entwicklung und Kundenservice und Marketingvertrieb?
Genau, also wir sind jetzt knapp über 50 Leute und haben eine sehr, sehr gute Balance zwischen Produktorganisation und Go-to-Market. Das hält sich so sehr die Waage. Und innerhalb des Go-to-Markets haben wir da auch nochmal eher angeglichene Verhältnisse. Unser Sales-Team hat, glaube ich, ist so am ehesten noch das größte von den Teams Marketing und CS. Haben ehrlicherweise ein relativ kleines CS-Team für die Anzahl an Kunden, die wir mittlerweile haben, einfach dadurch, dass wir sichergestellt haben, dass diese über die Community sich ausgetauscht werden kann zwischen Kunden, dass wir viel Content bereitstellen über die Kanäle, die Kunden dann auch suchen, wie beispielsweise YouTube. Also wir haben sehr, sehr früh einfach viele YouTube-Videos auch hochgeladen, weil wir Kunden gefragt haben, wo würdet ihr denn suchen, wenn ihr Hilfe braucht? Und da war immer eine gute Antwort auf YouTube. Ja. Dann waren wir auch da. Also insofern fragt deine Kunden, wo sollen wir sein? Und dann sei dort. Ja, ich glaube, das ist auch einfach eine wichtige Message. Das hilft dann einfach und macht dann bei uns am Ende des Tages Prozesse auch schlanker.
Okay, finde ich gut. Dann ist das letzte Thema, wo ich gerne noch mal ein bisschen tiefer mit dir reingehen würde, wenn ihr einen Kunden gewonnen habt. Wie wächst ihr mit euren Kunden?
Ja, ich glaube, ganz grundsätzlich versuchen wir natürlich irgendwie auch die Handwerksbetriebe erstmal, dadurch, dass sie dann effizienter ausgestattet sind, machen denen ja ein bisschen das Leben leichter. Das führt dann beim einen oder anderen auch dazu, dass sie überhaupt erstmal Kapazitäten bekommen, vielleicht neue Mitarbeiter auch einzustellen, weil vorher dieses Management von Leuten gar nicht möglich gewesen wäre, einfach weil ich viel zu viele Stunden an vermeintlich eben vermeidbaren Aufgaben verbracht habe. Insofern wachsen wir dann natürlich auch über die einzelnen Lizenzen, weil die Organisationen wachsen. Da ich das ja vorhin gesagt habe, ist jetzt nicht für alle Kunden möglich, über mehr Leute zu wachsen. Kann man da argumentieren, dass die Plankauf-Kunden das halt schon können. Das ist ja nicht der gesamte Markt, ja, sondern die Kunden, die mit uns arbeiten, die kriegen es dann vielleicht doch hinzuwachsen. Auf der anderen Seite natürlich dadurch, dass wir das Produkt weiterentwickeln. Ich habe ja gesagt, wir haben ja noch viel Investment auch vor diesem Prozess vom wirklich erster Kontaktaufnahme.
Das heißt, das würde dann bedeuten, in erster Instanz ein zusätzlicher Mitarbeiter bedeutet eine zusätzliche Lizenz und dann steigt dein Warenkorb.
Genau, ja, das ist okay. Ein möglicher Weg.
Klar.
Und dann einfach über Funktionen, die wir bereitstellen, sagen, hey, du könntest jetzt auch einen weiteren Prozess bei dir mit abbilden, wenn du den auch digital machen willst, zum Beispiel eben über eine Planung. Wir bieten ein Add-on an, also ein Produkt, was wir gebaut haben letztes Jahr, eine Plantafel, die ist nicht zwingend für jeden notwendig. Manche planen dann einfach noch am Whiteboard und stellen dann irgendwann fest, es ist viel schöner, wenn das mit der Zeitverfassung verknüpft ist. Dann kann ich mir da ein Add-on dazu buchen, das ist das Einzige, was wir anbieten. Und halt eben allgemein über die Features, die wir halt in höhere Pakete irgendwie packen. Das heißt, auch ein Betrieb, der vielleicht nicht die Unternehmensgröße unseres größten Pakets hat, sagt dann aber, hey, ich bin so pfiffig unterwegs, ich möchte alle Prozesse irgendwie möglichst gut und sauber miteinander verknüpft haben, dann buche ich mir auch ein größeres Paket, auch wenn ich gar nicht diese entsprechende Unternehmensgröße habe. Also auch über die Variante haben wir die Möglichkeit, mit den Kunden dann zu wachsen, indem sie einfach selber merken, dass sie mehr brauchen, wo sie vielleicht am Anfang noch sehr zurückhaltend sind, weil sie das früher gar nicht gemacht haben, weil man früher nur Angebote geschrieben hat am PC mit einer Software und in Zukunft dann aber auf einmal feststellt, hey, so eine digitale Plantafel oder ein bestimmter Prozess in der Dokumentation ist dann doch ganz praktisch, den auch digital zu haben. Und so entwickeln sich dann die Kunden auch teilweise mental einfach weiter von, was wollen sie denn auch nutzen.
Mhm. Ja, finde ich cool, dass ihr die da auch an die Hand nehmt. Ist das dann eine reine Product-Led-Growth-Motion oder habt ihr da auch KundenmitarbeiterInnen, die aktiv mit dem Kunden daran diskutieren, wie sie die Software noch besser nutzen könnten?
Genau. Wir haben da für uns zum Beispiel, das ist ein sehr, sehr wichtiger Teil in unserem Customer-Success, dass wir versuchen, möglichst, ja, ist immer so ein Buzzword, data-driven ranzugehen. Das heißt, wir haben uns eigene Scores gebaut, wo wir sagen, okay, was sind denn mögliche Indikatoren dafür, dass wir sagen, Kunde, der nutzt die Software so vollumfänglich in dem Paket, was er gebucht hat, der ist quasi komplett am oberen Limit. Wenn der jetzt schon alles nutzt, was der zur Verfügung hat, in sehr hoher Regelmäßigkeit, dann haben wir doch ein hohes Potenzial, dass wir dem, wenn wir sagen, hey, willst du nicht jetzt das nächste Feature im höheren Paket eigentlich auch nutzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass er dann sagt, ja, das macht eigentlich Sinn für mich, ist sehr, sehr hoch. Insofern nutzen wir auch solche Tools dann, um, ja, oder solche Mittel, um möglichst rauszufinden, wo wir das irgendwie tun können. Ist dann also eine Mischung aus Product-led, die Leute kommen alleine an diesen Paywall-Punkt und wir helfen so ein bisschen nach, zu sagen, guck mal, du wärst eigentlich noch besser aufgestellt und besser aufgehoben im folgenden Paket. Das muss nicht immer ein persönlicher Anruf oder ein Touchpoint sein, je nachdem. Ja, also wenn wir mit dem Kunden sprechen, weil er sich gerade meldet und wir sehen, dass da ein Potenzial da ist, dann fragen wir auch einfach nach. Teilweise sind es aber auch einfach, ja, wie gesagt, irgendwie ein Mailing zum Update, es gibt ein neues Feature, würde gut für dich passen, schau es dir mal an, test es doch.
Okay, verstanden. Ich glaube, dann bin ich auch weitgehend am Ende der Fragen, die ich ganz konkret zum Thema Software habe. Aber du hattest eingangs schon erwähnt, dass wir einen ziemlichen Fachkräftemangel haben und der gerade im Handwerk, der Beitrag, den ihr da leisten könnt, ist, die existierenden Betriebe und Mitarbeitenden effizienter zu machen. Aber hast du noch andere, abseits von Software, andere Ideen, wie dieser Fachkräftemangel im Handwerk umschifft werden kann oder was gerade Deutschland da machen könnte, um weitere Menschen für den Handwerkerberuf zu begeistern?
Ja, ich glaube, das ist ein ganz großes Thema, was ich persönlich einfach sehe, und das ist jetzt gar nicht als Unternehmer, sondern wirklich als Mensch, ist so dieser Mindset-Shift, die auch mit der Jugend umgegangen ist. Ich habe auch selber eine industrielle Ausbildung gemacht und auch in Handwerksbetrieben. Mein erster Ferienjob war damals in einem SHK-Betrieb, also in so einem Sanitärbetrieb mit 15. Und ich weiß, wie auch heute gesagt wird, Mensch, uns fehlen irgendwie der Nachwuchs und keiner will ins Handwerk. Aber wenn du dann eben ankommst als Stift, also Auszubildender, ja, dann werden dann natürlich erstmal, kannst du erstmal schön die nächsten 4 Wochen Halle fegen und genau die Aufgaben machen, um so, der muss erstmal lernen, wo, ne, was wirkliche Arbeit ist. Und ich glaube, da ist noch so ein bisschen ein Mismatch zwischen Leute gut behandeln und auch teilhaben lassen. So ein Thema wie irgendwie WESOP-Beteiligung, was so in unserer Startup-Bubble ein Thema ist, das kennt eigentlich fast jeder, dass man Mitarbeiter beteiligt. Ich kenne keinen Betrieb, der irgendwie seine Mitarbeiter allesamt beteiligt hat an der Unternehmung. Und ich glaube, da muss auf der einen Seite das Handwerk noch so ein bisschen, also es gibt sehr, sehr coole Gegenbeispiele, wo Leute auch sagen, wir machen 4 Tage Woche im Handwerk. Hammergeil, die kriegen das trotzdem irgendwie hin. Die bieten Benefits an. Ich kenne Unternehmen, die lassen jeden Freitag eine Masseurin oder Masseure kommen, um die Leute zu massieren, weil sie wissen, die hatten eine anstrengende Woche. Also man sieht diese Veränderung, aber es ist natürlich noch nicht flächendeckend. Ich glaube, das ist ein Teil, um vor allen Dingen das Handwerk auch attraktiver zu machen von innen heraus. Der andere große Teil ist natürlich von außen. Wir haben halt einfach in den letzten vielen, vielen Jahren ganz viel proklamiert, dass ein Uni-Abschluss irgendwie wichtig ist und dass man damit dann Geld verdient und Karriere macht. Und es kommt sicherlich auch aus bestimmten Generationen einfach so dieses Narrativ. Und ich glaube, da machen auch die Handwerkskammern einen mega, mega geilen Job in den letzten paar Jahren, was wir schon gesehen haben jetzt an Kampagnen, um einfach das Handwerk als den attraktiven Job, der es ja am Ende des Tages ist, auch darzustellen. Und ich glaube, es braucht so beides, so dieses Mentale von innen heraus, als aber auch die Awareness vom der gesamten Bevölkerung, wie cool das eigentlich ist, wie schön und erfüllend es ist, was handwerklich zu machen, am Ende zu sehen, was man geschaffen hat. Ich glaube, da kann sich jeder wiederfinden, dass das natürlich sehr, sehr viel Genugtuung bringt und am Ende Glückseligkeit in seinem eigenen Leben.
Das lasse ich als Schlusswort genau so stehen. Der Pitch fürs Handwerk, sehr schön. Dann bleibt mir nur noch die Abschlussfrage zu stellen. Wir haben auf artist.net ja zusammengefasst, wo die Leute gut essen gehen können. Ihr seid beheimatet in Hamburg. Gib unseren HörerInnen doch nochmal einen Tipp, wo sie in Hamburg gut essen gehen können.
Oh, ich liebe das Peace, also wie der Frieden auch geschrieben. Das ist direkt bei uns auch beim Büro um die Ecke im Karo-Viertel. Machen so Mischung aus irgendwie libanesisch-israelischer Küche, also sowohl geeignet für Veggies als auch für Fleischesser und einfach tolles Ambiente, sehr gutes Essen, lohnt sich. Vor allen Dingen dort einmal auf die Toilette zu gehen, das müssen die Leute dann selber einmal herausfinden, warum das dann das spannendes Thema ist. Aber es ist eine coole Experience.
I'm intrigued. Ich sag Bescheid, wenn ich in Hamburg bin. Julian, lass uns das gerne ausprobieren. Ich freue mich. Vorher sehen wir uns auf jeden Fall beim Artist Summit am 10. Oktober. Ich glaube, du bringst auch noch jemanden mit aus eurem Team, ne?
Auf jeden Fall. Ich habe meinen VP Revenue dabei und wir freuen uns da, Teil des Artist Summit zu sein.
Tipptopp. Ich freue mich. War ein sehr angenehmes Gespräch. Wer das Gespräch dann mit Julian vertiefen will, wendet sich an mich. Dann mache ich gerne eine Intro oder wir sehen uns beim Artist Summit. Bis dahin. Danke, Julian. Ciao, ciao.
Vielen Dank, Janis. Ciao, ciao.
noch mehr SaaS-Knowledge, noch mehr von Julian, noch mehr von mir, gibt es auf dem Artist Summit am 10. Oktober. Bald geht's los. Wenn ihr immer noch nicht angemeldet seid, dann wird es jetzt allerhöchste Eisenbahn. Bis dahin, ciao, ciao.